Das ist der Podcast von klärweiss.sg, dem Espenblock. Der James Wehrli und der Marc Baumler im Gespräch.
Was haben Staatspräsidenten auf dem Spielfeld zu suchen? Wieso ist der Diego Armando Maradona doch besser als der Messi? Ist der Basil Stillhardt der wertvollste Spieler der Vorrunde? Und hat der FC St. Gallen nach dieser Saison etwas zu feiern?
Das sind alles so Floskeln, aber heute hat es halt einfach so gestimmt.
Podcast von grünweiss.sg, Folge 26, ein paar Tage nach dem WM-Finale, ein paar Tage vor Weihnachten, an dem Tag, wo der Beat Feuz zurückgetreten ist oder seinen Rücktritt bekannt gegeben hat, an dem Tag, wo im FC Luzern der Baum brennt, jetzt habe ich gehört, im FC St. Margrethe brennt auch der Baum, also überall rundum Tohu Wabohu, da nehmen der James und ich unseren 26. Podcast auf und wir haben Verstärkung uns organisiert, und zwar von jemandem, wo das Katar ist. Herzlich willkommen, Christian Breck auf dem Tagblatt.
Hallo miteinander.
James, das WM-Final ein paar Tage her. Wie hast du das WM-Final geschaut?
Angefangen mit irgendwie, ich will, dass Frankreich gewinnt, weil seit 1982, wo mir mein Vater, mein allerliebster Vater, der leider zu früh verstorben ist, gesagt hat, dass die Argentinier einen grusigen Fußball spielen. Ich finde, es ist wirklich so, die spielen einen grusigen Kraftfußball. Habe ich den Argentinier nicht geholfen und habe gefunden, die Franzosen. Und dann irgendwann denke ich, nach 80 Minuten, da gibt es ja gerne. Was ist denn da für ein Fußballspiel? Die Argentinier gewinnen das Spiel ohne irgendwas. Und dann ist es weitergegangen, habe mich gefreut bis zum 3-3. Und dann habe ich eigentlich gefunden, nein, jetzt wäre es glaube ich schon gut, wenn die Argentinier würden gewinnen. Und so ist es dann auch gekommen. Riesiges Spiel, klar. Also das beste Finale, das ich in meinem Leben gesehen habe. Sicher wie im Finale.
Christian, bei dir auch so. Du warst auch so wankelmütig gewesen. Auch zuerst auf die Franzosen gehofft und am Schluss freut an den Argentinier.
Es war genau auch so gewesen, aber tatsächlich im Gegenteil. Es war wirklich im Gegenteil gewesen. Am Anfang habe ich gefunden, ja, hoffentlich macht es Argentinien. Und dann ist der Match gelaufen. Und ich habe gefunden, was ist denn mit den Franzosen los? Und dann haben die angefangen zu shooten. Dann steht es 2-2 und ich bin der Meinung, wenn es noch länger geht, ist der Match schon in der normalen Spielzeit beendet mit einem Sieg für Frankreich. Dann habe ich wirklich gefunden, jetzt hoffe ich, dass die da noch durchziehen, so wie die jetzt spielen. In der 105. Minute hat meine Tochter gefunden, Papi, können wir jetzt umstellen und etwas anderes schauen? Und dann habe ich mich aber noch mal durchgesetzt. Und beim 3-2 für Argentinien habe ich gedacht, leck mir, wie kann sich das Frankreich noch nie lassen? Umgekehrt gibt es ja dann wieder das 3-3 und beim Penalty-Schiessen, da war mir dann effektiv eigentlich egal gewesen. Ich habe eigentlich gefunden, das Spiel darf nie enden. Das war so ein bisschen mein Gedanke gewesen. Da könnte ich noch stundenlang zuschauen.
Also mein ganz ähnlich ist dem James gegangen, weil du hast mir glaube irgendwie in der 118. Minute hast mir ein SMS geschickt und geschrieben, eigentlich müssen jetzt, kann man das nicht so machen, dass es da zwei Sieger gibt?
Ja, voll. Nein, echt. Das ist wirklich mir genau. Also Christian, dir ist im Fall ähnlich gegangen. Und schön, dass es uns diametral anders gelaufen ist. Das verspricht einiges für den Podcast. Das ist immer gut. Ja, nein, das war doch ein Spiel, das eigentlich ja, zwei Sieger. Zwei Siegermannschaften. Dann muss man auch sagen, der Messi, den mag man es gönnen. Das ist auch ein Spieler, den ich immer gut gefunden habe, den ich immer mögen, die Art und Weise, wie er spielt. Und auf der anderen Seite ist auch ein Mbappé, der einfach eine riesen Nummer ist. Und was der auch ausgepackt hat, ist auch unglaublich. Also mir geht, und dann irgendwie fängt man sich an, ich habe mir dann angefangen zu überlegen, gut, ich meine, die Argentinier, denen geht es so schlecht. Denen mögen wir uns das einfach gönnen, wenn es wenigstens ein Volk, wenn sie sich freuen. Und man hat ja gesehen, wie sie sich freuen können. Nein, das ist super.
Ja, grossartiger Fußball war es, den wir gesehen haben. Du hast gesagt, beste WM-Finale. Christian, du wolltest etwas sagen?
Ja, ich würde sagen, ich habe eigentlich aus dem Grund nicht wollen, dass Argentinien gewinnt am Schluss. Weil für mich ist der Maradona das Nonplusultra. Und ich habe gewusst, wenn jetzt hier der Messi gewinnt, dann kommt die Diskussion wieder neu auf, dann flammt die wieder neu auf. Und ich würde eigentlich auf dem Zoberstopp, auf dem Sacker, würde ich gerne für mich, für ein bisschen bis zu meinem Lebensende Maradona los. Und der bleibt auch trotz dem Erfolg für Argentinien und Messi, bleibt er dort oben.
Okay, Der beste Finale, hat James gesagt. Ich finde, sicher einer der besten, den ich je gesehen habe. Wobei, den anderen Finale, wo auch Argentinien dabei war, das 3-2 1986 gegen Deutschland, ist so auch nicht ganz so schlecht gewesen.
Ja, das war eben genau Maradona seine Zeit gewesen. Und ich kann mich wirklich erinnern, wo es eigentlich das Momentum auch gewechselt hat. Plötzlich sind ja die Deutschen haben aufgeholt und sind dann eigentlich wie im Vortag war, zumindest im Psychologischen, und dann ein Geistesblitz von Maradona auf der Valdano, 3-2.
Großartig.
Herrlich, vor allem gegen die Deutschen.
Aber du hast nicht Katar gesehen, oder? Du bist schon wieder zurück in der Schweiz.
Ich bin zurück in der Schweiz, das ist richtig. Die Schweiz ist ja bekanntlich ausgeschieden, relativ blamabel. Und es hat dann nachher noch ein PK gegeben, am nächsten Tag, am Mittwoch. Und wir sind dann am Donnerstag zurückgeflogen. Wir waren ja das Zweite von CH Media, vom Tagblatt aus. Sind wir das Zweite dort gewesen und wir sind dann beide zurück. Nach 23 Tagen.
Und während dem Achtelfinal gegen Portugal, während dem Elende, hast du mir, glaube ich, beim Stand von 1-0 oder 2-0 hast du mir schon geschrieben, ganz schlecht von der Schweiz. Er hat zurückgeschrieben, ja, extrem schlecht. Und irgendwann hat er mal noch geschrieben, kommt mir vor wie St. Gallen im Cup-Final. Wie war das gewesen? Wie war die Stimmung gewesen im Stadion unter euch Journalisten? Wie hast du den Match miterlebt? Das unsägliche, was war es gewesen? 1-6, 1-7?
Es war 1-6. Kann ich dir gerne nicht mehr so beschreiben, wie es unter uns war. Es ist so klar gewesen. Das hat mich irgendwie hingenommen. Man war so ein bisschen erschlagen gewesen. Und es war wie klar gewesen, es ist fertig. In 2008 ist ein bisschen etwas Ähnliches passiert. Dort hat man das Gefühl gehabt, oder auch ich das Gefühl gehabt, da ist jetzt etwas Unfertiges. Da ist man eigentlich aus etwas gerissen worden, wo wie noch nicht fertig sein darf. Das war einfach nicht fertig. Und damals war es so klar. Wir sind dann auch, man hat sich ja dann getrennt. Der eine ist dann zu Muri, die eine von den Journalisten. Und der andere Teil ist in die Mixzone. Und da war eigentlich schon Aufarbeitung und losgegangen, mit den Spielern zu analysieren, was ist eigentlich los gewesen.
Da nehme ich zwei Sachen. Und das eine ist da, hast du quasi den Text schon fast in der Pause geschrieben? Oder weisst du schon, fängst du dann gerade mal an und ist dann schon in der, sagen wir, 60. Minute, weisst du ungefähr, was los ist?
Ja, es war so, in dem Match, wir haben uns immer aufgeteilt, der eine macht Noten und der andere den Match spricht. Ich habe beide mal den Match spricht gemacht, wo die Schweiz gewonnen hat. Und mein Kollege, der hat beide mal den Match spricht gemacht, wo die Schweiz verloren hat. Insofern...
Müssen wir vielleicht mal noch jetzt in die Zukunft ein bisschen
schauen. Genau, ja. Insofern, ja, die Noten, die hast du nicht mehr müssen gross verhandeln. Die sind natürlich sehr tief gewesen. Die hätte man sicher noch tiefer können ansetzen können. Aber es hat keinen genügend bekommen. Sehr schlecht. Also die Noten sind dann schneller mal gemacht. Ich kann jetzt eigentlich nur von den Noten schwätzen. Bei der Aufarbeitung vom Textlichen her hat man auch gewisse Szenarien, wie so vorausdenkt, weißt, wenn es weiterkommt, was bedeutet das historisch, weißt, wenn es verliert, da ist auch so ein bisschen gewisse Textpassagen vorformulieren. Nur, wie es dann gekommen ist, ich glaube, Etienne hätte eigentlich noch nichts mehr können davon benutzen und alles mal müssen neu schreiben.
Und was ist denn der Grund für diese blamable Leistung?
Ja, wenn sie das wüssten, wäre es vermutlich, ja, dann wäre das vielleicht nicht passiert. Sie sind wie überspannt gewesen. Das Serbisch-Spiel hat vielleicht halt dann gleich wieder extrem viel Kraft und Energie und Substanz gekostet. Nicht gut gewesen ist da die Umstellung auf die Dreierkette, die Hereinnahme von Edmilson Fernandes. Nicht gut war aber auch von mir aus, dass der Ronaldo nicht gespielt hat. Ich glaube, der hätte mal so eine Spannung erzeugen können auf Seite der Schweizer. Die hat ja völlig gefehlt. Ja, und dann läuft halt auch das Spiel nicht für sie. Also, das Goal 1-0 war eigentlich auch die erste Chance von ihnen, so viel ich weiss. Oder wie ich erinnere, muss ich so sagen. Und der Sommer reagiert dann halt auch nicht. Und dann hat man auch schon gespürt, oh, Sommer ist heute auch nicht so da, wo sonst eigentlich immer ein sicherer Wert ist. Hast du schnell mal gemerkt beim Scher, er kommt nicht gut. Akanji auf der Seite hat von mir aus gesehen schlechtes Länderspiel ever gemacht. Und ja, so hat sich dann das durchgezogen, von A bis Z. Der Einzige, den ich okay gefunden habe, ist der Rodriguez gewesen.
Also von außen hat es ja so, für mich jetzt so ausgesehen, als würde etwas nicht stimmen in dieser Mannschaft. Als hätte die irgendwie noch Krach gehabt zwischen dem Serbien-Spiel und dem Achtelfinale. Aber auf das hat niemand hingedeutet, oder?
Nein, also da muss ich, sie haben auch immer wieder betont, wie gut das ist. Und ich glaube, die Mannschaft hat es auch wirklich gut. Sicher gibt es Grüppli, aber die gibt es in jeder Mannschaft. Die gibt es auch im FC St. Gallen. Da ist einfach so. Da gibt es auch in der Schweizer Nazi, zum Beispiel, dass die Welschen ein bisschen zusammen sind. Nur so viele Welschen hat es ja nicht mehr. Also insofern, da gibt es nicht, aber ich kann mir vorstellen, dass die mit Wurzeln, die mit ein bisschen mit Migrationshintergrund auch eher ein bisschen zusammen sind. Was sie vermutlich extrem irritiert hat, ist die Umstellung vom Jakin. Dass er auf die Dreierkette, dass er die Dreierkette forciert hat, zumal sie ja auch nicht funktioniert in dem Test gegen Ghana, gegen Ziggy, wo sie dort verloren haben. Dort hat es ja auch nicht wirklich funktioniert. Und halt die Krankheit vom Wittmann. Der Wittmann war so ein sicherer Wert gewesen. Der hat alles ein bisschen aus dem Lot gebracht. Und das konnten sie nicht mehr einpendeln.
Wie schwierig war es, nachher denn das aufzuarbeiten? Also gibt es da, jetzt, wenn du dort in Katar bist, also erstens einmal, kannst du deine Trainings folgen? Ist man näher bei der Mannschaft? Also wie näher kommst du den Leuten? Und wie sehr kannst du vielleicht auch mal etwas erfahren, wo jetzt nicht irgendwie, wo sagen wir jetzt mal off the record hast, ein Hintergrundwissen, wo du eben jetzt zum Beispiel hier im Podcast könntest erzählen?
Also off the record gibt es nicht so viel. Sie haben meistens, sie haben auch öffentliche Trainings gehabt, die offen waren für uns, aber nicht viel. Meistens war die erste Viertelstunde frei gewesen, hat man schnell rein. Und nachher ist man ausgesperrt worden, hat man keine Sicht auf die Dinge des Trainings quasi. Oder wenn der Muri etwas eingestudiert hat oder so, alles nicht. Was jeden Tag geht, war ein Mediatermin gewesen. Da hat die Schweiz grundsätzlich, haben sie auch einigermaßen gute Spieler gebracht, mit denen, wo man hätte etwas anfangen können. Das war früher auch schon anders gewesen, dass sie nach Niederlagen einen Ersatzspieler, der 10 Minuten gespielt hat, gebracht haben. Ich kann mich erinnern, mal ist der Zuber, hat der Zuber mal müssen kommen, er hat irgendwie 15 Minuten gespielt gehabt und man hat sich gefragt, was wollen wir jetzt mit dem Steven Zuber, was will er uns erzählen? Er war nicht Protagonist gewesen von dem Spiel. Da habe ich zum Beispiel jetzt bei den Serben ganz anders erlebt. Das ist vielleicht ein anderes Thema, wo wir vielleicht später drauf kommen. Grundsätzlich, Insiders gibt es einmal. Erzählen könnte ich es jetzt aber nicht. Aber es ist auch nicht so oft der Fall, wie jetzt vielleicht bei anderen, jetzt wenn du mal im FC St. Gallen etwas weisst oder so.
Was, also wenn wir jetzt gerade bei der Medienarbeit sind, was ich ganz schlecht gefunden habe, fast gleich schlecht wie der Match, ist der Auftritt nachher gewesen, vor dem Mikrofon. Das, was man im Fernsehen gehört hat, das, was man an der PK nachher gehört hat. Also das ist ja nachher dann schon, dort hat man dann aber gemerkt, dass jetzt alle extrem angefressen sind. Das ist schon per se nicht schlecht nach so einer Niederlage, das ist klar. Aber nachher haben so die Schuldzuweisungen angefangen und einzelne sind dann gar nicht vor dem Mikrofon gestanden. In der Mixzone hat es noch den Vorfall mit dem Chaka gegeben, der aber glaub, dann heißer gegessen worden ist, als dass es überhaupt Koch war. Aber das war nachher nicht so ein souveräner Auftritt gewesen, habe ich gefunden, mindestens hier von der Schweiz aus.
Das stimmt. Es war nicht wirklich souverän gewesen. Man muss ein bisschen verstehen, die Luft war draussen gewesen. Also, einerseits sind sie vermutlich wahnsinnig überrascht, dass das jetzt überhaupt so hoch ist. Und andererseits wahnsinnig enttäuscht. Von sich, von dem Ganzen drumherum, sind sich wirklich sehr viel vorgenommen. Und wenn man so ein bisschen anschaut, das Turnier von ihnen, das hat für sie ja eigentlich auch bestätigt, dass man hat sie wie auf einem guten Weg gewähnt. Nach dem Serbien-Match hat man ihnen ja eigentlich alles zugetraut, wie sie auch das Spiel Türen gebracht haben und Türen geboxt haben. Insofern, noch ist irgendetwas zerbrochen und da hat man nicht mehr können leimen in so kurzer Zeit. Und dann sind alle ein bisschen angefressen gewesen, die Journalisten vermutlich auch ein bisschen, weil der Murat Yakin, der Nationaltrainer, den nicht wirklich Argument gefunden hat für sein Dispositiv, für seine Änderungsmaßnahmen. Er hat nicht so gut argumentiert und keinen Inhalt, so wirklich explizite Inhalt geliefert. Ja, ich finde, nach einem 6-1 ist es irgendwie so klar gewesen, man muss da irgendwo auch nachsehen. Das ist eine gewisse Souveränität.
Wobei, was ja jetzt, finde ich. Was ja auch noch so ein bisschen mitschwingt, und das hat man ja bereits am Abend, also mir ist es so gegangen während dem Schauen, ich habe das Gefühl gehabt, da ist jetzt gerade mehr am Zerbröseln. Also so einfach, also nach dieser Art Leistung, da kannst du jetzt nicht einfach gerade irgendwie dann weiterfahren. So das Gefühl habe ich gehabt nach dem. Ist so ein bisschen vergleichbar mit dem Spiel, wenn wir jetzt den Bogen zum FC St. Gallen schnell machen, wo man dort im letzten Grund vor der Winterpause gegen GC verloren hat. Wo einfach so, ich glaube, als Zuschauer, gerade wenn du die Mannschaft verfolgst, hast du ja ein bisschen ein Gespür dafür, dass wenn es gibt die Niederlagen, die es einfach gibt, und dann gibt es eben dann so Niederlagen wie die, wo einfach irgendwie so dermaßen einen Beigeschmack hat und man so das Gefühl bekommt aus der Ferne, dass da irgendwie die Glaubwürdigkeit auch vom Trainer richtig angekratzt ist.
Ja, und ich glaube, das ist jetzt die Gefahr, dass der Murat in der Beziehung zu den Spielern vielleicht einen Schaden könnte nehmen. Respektive, das muss er jetzt irgendwie können handeln und moderieren, dass das eben nicht passiert. Ich bin der Meinung, die Spieler haben es nicht verstanden, dass man in dieser Dreierkette spielt.
Da haben sie auch gesagt.
Ja, da haben sie auch gesagt. Und nicht verstanden, dass... Also man hätte ja schon gewusst, das System gibt es noch irgendwo. Aber nicht verstanden in dem Sinne auch, es gibt, wenn du bis mit Jovi nicht einverstanden bist, von Anfang an, dann hast du irgendwie schon das Alibi, aber auch parat. Ja, du, wenn es nicht geht, dann ist es wegen der Formation gewesen. Wegen dem System, wo man muss... Also, ich habe das Gefühl, sie haben sich schon können... Sie sind schon... Das Rechtfertigungsargument haben schon parat gehabt. Und das fehlt dann vielleicht auch auf dem Platz, dass halt eben über die 100% kannst gehen. Und die hat ja keiner erreicht. Und dann, das sieht man ja dann auch, sie sind 10 Kilometer weniger gerannt. Ja, genau. Als Portugal. Und Portugal hat einen 39-jährigen Mann noch drin und so weiter. Und die sind jetzt auch nicht alles, also sie haben die Top-Mannschaft, muss man dazu sagen, aber sie sind jetzt auch nicht alles so die Laufwunder. Wie ich zum Beispiel für einen Freuler bezeichne, wo wirklich noch Fußball läuft und schafft und immer unterwegs ist und durch das vielleicht manchmal auch ein bisschen verloren geht auf dem Platz. Aber ja, wenn dann eine Mannschaft in Portugal, wo 10 Kilometer mehr haben, dann stimmt etwas nicht, schon in der Einstellung.
Hat jemand von euch noch eine Erklärung für die Causa Elvedi? Also, ich meine, warum hat der erstens mal nicht gespielt? Warum spielt der Scher? Das ist mal die erste Frage. Die zweite Frage ist nachher, warum wechselt der Murat Yakin nachher nicht den Elvedi, sondern den Tschömert ein? Den Tschömert, der einen Auftritt gehabt hat im ersten Match gegen Kamerun, den ich nicht gut gefunden habe, übrigens. Und nachher hört man vom Trainer, der Elvedi war angeschlagen, der war lang krank gewesen, und der Elvedi selber sagt, nein, ich bin topfit gewesen.
Ja, lustigerweise war auch der Scher krank gewesen. Genau. Und der Scher, den habe ich nachher in der Mixzone gesehen, der hat so fest gehustet. Vielleicht war es auch ein Selbstschutz, dass ihn ja niemand anhaltet, um mit ihm die Niederlage aufzuarbeiten. Weil mit ihm hast du nicht reden wollen. Der ist wie ein Virenschleuder lebend umeinander gelaufen. Ich glaube, der Muri hat sich viel von diesen Diagonalbällen erhofft vom Fabian Scher. Dass er die... Also mit denen kann etwas bewirken im Spiel der Schweizer, wo die Portugiesen nicht damit rechnen. Vielleicht auf den Schäg, vielleicht auf den Embolo, vielleicht auf Agas auf der Seite und. Aber weil der Schäg ja auch so neben sich war und gestanden ist und der Match so gelaufen ist, wie er gelaufen ist, ist es gerne zu diesen Bällen gekommen. Dazu muss man sagen, aber, dass der Schäg gegen Serbien gut gespielt hat. Insofern, das Momentum ist nicht falsch, der Fabian Scher nach dieser Saison notabene, wo er wirklich bei Newcastle wahnsinnig gut ist. Und eigentlich muss man schon auch suchen, nach Gründen, dass so ein Spieler nicht Stammspieler ist in der Schweizer Nationalmannschaft nach so einer Saison. Es hat schon andere Momente gegeben, wo man hätte können sagen können, ja, der Scher muss jetzt nicht unbedingt spielen. Aber jetzt, ein Fabian Scher so stark, so gut in der Premier League, nicht aufzustellen, braucht ihm schon auch noch ein bisschen Fantasie.
Meine Frage war aber auch noch die mit nach dem Elvedi. Die Geschichte mit er sagt, ich bin topfit, der Muri sagt, er ist krank.
Mit dem Elvedi habe ich nach dem Match nicht gross geschwätzt, muss ich sagen. Der ist relativ früh durch. Wenn er das sagt, wird er das so empfunden haben, vielleicht war schon für den Muri einfach nicht fit gewesen. Das kann ich wirklich nicht beurteilen. Denn wie ich das gesagt habe, der Satz ist dann schon auch von nur, das ist natürlich irgendwo ist am Trainer auch in den Rücken gefallen. Ich bin eigentlich fit. Das ist auch nicht gut. Vermutlich ist es auch so eine Enttäuschung. Warum lässt du mich nicht spielen, wenn ich mich fit fühle? Eben, der Muri hat das jetzt nicht gesehen, nicht wollen. Ja. Wir können viel mehr diskutieren, wieso eben die Nomination von der Außenverteidiger und diese Sachen, dann hätte es sich gerne so grosse Rochade gebraucht. Dann hätte er mit dem Akranisch ins Zentrum gemacht und auf der Seite hättest du dann einen anderen Verteidiger für den Wittmann gebracht. Von mir aus gesehen einfach sicher nicht Steffen und vor allem auch nicht Edi Milson.
Ja, da hat man gesehen, dass Edi Milson ziemlich überfordert war. Noch überforderter als alle anderen schon in diesem Match.
Ja. Aber ja, wenn er natürlich den Schömer bringt, ja, dann... Vermutlich hat Muri wirklich den Elvedi nicht gesehen in diesem Spiel oder für das Spiel. Ob jetzt das ein gesundheitlicher Grund war oder nicht, sei dahingestellt.
Ja, James, gibt es noch etwas zu der Schweiz? Oder haben wir es abgehandelt?
Ja, ich finde jetzt schon noch so Murat Yakin und du hast vorher gesagt, Christian, so, dass in den Rücken fallen, laut Medienwald, eben auch Seferovic, Shaqiri so ein bisschen, hat auch in seinem Statement auf den Trainer verwiesen. Das kann man natürlich auch machen, denn das, was man vom Elvedi hört. Und ich frage mich schon länger, wie das mit dem Murat Yakin, wie das genau funktioniert. Ich finde es noch speziell, wie er auftritt. Schon vorher eigentlich, auch jetzt, wo es immer gut gelaufen ist und auch in Interviews. Ich hatte ein stündiges Gespräch mit ihm im Zisti-Club. Das war im Sommer. Und bin dann eigentlich auch erstaunt, wie offen das er ist. Was er erzählt, und ich finde, er erzählt relativ viel eigentlich. Und ich glaube, das ist immer gefährlich für einen Trainer, wenn er zu viel erzählt. Also, gerade so, jetzt nicht, mein Zisti-Club, das ist eine geschlossene Gesellschaft gewesen, und da kann man, das ist jetzt nicht irgendwie, da sind nicht nur Medienleute rum und so, und die das verbreiten. Ich verbreite auch nichts. Aber es ist mehr so ganz grundsätzlich die Art und Weise, wie er vielleicht auch mit den Medien redet, mit euch, Christian. Und da habe ich manchmal das Gefühl, da bereust du eigentlich, was du gestern erzählt hast, weil du wirst an dem gemessen. Jetzt gleich auch mit den beiden Außenverteidigern Lotomba und Mbabu, wo irgendwie Karten gespielt haben im Hotel. Und wegen dem bietet man sie nicht auf. Jetzt kann ja das sein, dass das der Grund ist, aber ich glaube, ich würde das nie im Leben öffentlich sagen. Weil, also erstens mal kommt am Sinn Murat Yakin und irgendwie ein bisschen Spielerlust oder so ein bisschen. Neben den Regeln, das ist vielleicht jetzt, das haben wir doch auch, wir haben ja auch erlebt, das Spieler, und das war so das Image, gewesen, das er hatte, oder? Vor allem, was sich auch nicht unbedingt an die Regeln hält. Das ist zum einen, und zum anderen ist einfach mit so Begründungen, wenn du die öffentlich machst, dann bist du nachher wahnsinnig angreifbar. Und nachher können alle mitdiskutieren, oder? Und da gäbe es jetzt noch ganz viele Beispiele, wie man sich eigentlich ein bisschen auf den Test rauslässt, und ich weiss nicht, wie sehr das sich da schafft.
Jetzt muss ich auch dazu sagen, das ist natürlich nicht von ihm so gesagt worden. Da musst du jetzt ein bisschen korrigieren. Die welschen Journalisten sind von Anfang an ein bisschen stinkig gewesen, dass nur zwei Westschweizer dabei gewesen sind. Und eben der Lotomba zum Beispiel und den Babu nicht. Okay. Dann hat irgendeiner von denen halt erfahren im Gespräch mit dem Lotomba oder mit dem Babu, wie das war, was sie für Vermutungen haben. Und die haben das eben geäussert, dem Journalist. Und der Journalist hat eigentlich in der PK den Murat mit dem konfrontiert. Und durch das, über das hinab, hat der Murat Yakin gesagt, es ist richtig, dass die beiden Spieler totsmal sanktioniert worden sind. Er hat das einfach wie uns totsmal erst mal mitteilt. Das ist nicht von ihm aus Eigenantrieb gekommen, sondern es war eigentlich eine Reaktion auf die Journalistenaussage. Wobei, ich muss auch sagen, ich weiss jetzt nicht, ob die sich einen Gefallen gemacht haben, die beiden Spieler, und da dem Journalist erzählt haben.
Ja, da bin ich relativ sicher, dass sie sich da damit keinen Gefallen gemacht haben. Aber was man, glaube ich, schon sagen kann, ist, dass jetzt schwierige Wochen und Monate, ich glaube, im März geht es erst mal wieder weiter, für die Nazi auf den Murat Yakin zukommen. Weil das jetzt zu moderieren, das Ganze, das Gebilde, wo der James gesagt hat, das so ein bisschen zerbröselt ist, ist nicht ganz einfach. Zumal man ja dann wirklich auch weiss, dass nach solchen Niederlagen dass denn das schon eine Weile braucht. Vielleicht ist es gut, haben sie sich jetzt eine Weile lang nicht gesehen oder sehen sie sich
eine Weile lang? Ja, es ist ja gut. Ich glaube, es ist ja gut. jetzt geht er wieder in den Club, fängt an von Arbeit und vergessen. Und im März geht es dann mit der EM-Quali weiter. Und da hat man Spiel vor sich im ganzen Jahr, wo machbare Aufgaben sind. Nicht mehr den Ersten wird in dieser Gruppe oder Zweiten, aber man wird sich für die EM qualifizieren. Und dann ist ja schon wieder mal etwas geschafft, sage ich. Und das werden sie sich. Und dann ist etwas geschafft, wo man sich dann auch wieder anfangen kann, vertrauen und vielleicht ein System einstudieren oder ja, sich wieder gegenseitig stützen, weil jetzt halt am Schluss nicht mehr stattgefunden hat in dem Match und in der Nachbearbeitung von dem Match.
Also, die WM ist Geschichte 2022 vor der Weihnacht, ganz, ganz seltsamer Zeitpunkt. Sehr viel Wirbel in den Wochen vor der WM, ganz viele Diskussionen über die Menschenrechtssituation in Katar, ganz viele Diskussionen über die FIFA, über die Vergabe von dieser WM. Du warst in Katar, Christian. Wie war es? Wie war die Stimmung? Wie hast du das Land wahrgenommen? Weil ich glaube, das, was wir hier gesehen haben, das ist einfach so ein klebriger PR-Zuckerguss von der FIFA, den man uns zeigt.
Also ich muss sagen, gegangen bin ich nicht gern. Ich habe so recht Mühe. Mühe ist das falsche Wort. So recht eine Zwiespalt in mir drin. Bin ich angekommen. So sind wir da zum zweiten angekommen und dann haben wir ein Hotel gehabt, das ich gefunden habe, schwierig. Haben wir geschlafen drüber, am nächsten Morgen aufgestanden und schon habe ich mich wohl gefühlt. Wir sind in einem Viertel, wo belebt war, aber nicht wahnsinnig. Dann nebenan hatte es ein Metro, einen türkischen Coiffeur, einen indischen Coiffeur, ein Auto, Garage und Supermarkt, alles schon mal gut. Dann, ja, das... Man hat sich dann schon vermutlich ein bisschen einlullen lassen. Das ist klar, weil man irgendwo... Ich finde, es bringt auch nichts, wenn ich mit einem Zynismus an so einen Ort gehe, wie ich zum Teil bei anderen Journalisten wahrgenommen habe. Ich habe dann gefunden, lade auf das ein. Das war dann so. Und bin begeistert heimgekommen. Also ich muss sagen, das war jetzt der vierte Grossanlass und es war der beste von diesen vier, wo ich war. Wahnsinnig sympathische, freundliche Leute. Wahnsinnig super Infrastruktur. Jetzt müssen wir nicht über die Bedingungen, wie das alles zusammengekommen ist. Ist zu genügen. Phänomenaler Fußball, finde ich. Ich habe den Fußball sehr gut gefunden. Das Stadion auch gigantisch. Also das Finalstadion ist ein Hit. Wahnsinnsstadion, Metro, alles hat irgendwie funktioniert, es ist alles top organisiert gewesen. Die Leute, die Fans, es war eine arabische WM gewesen, letztlich. Und das habe ich im Nachhinein als dankbar empfunden, dass ich das erleben durfte.
Finde ich spannend, weil du bist nicht der Einzige, der das erzählt hat. Zum Beispiel Florian Ratz hat das im Podcast «Dritte Halbzeit» ähnlich geschildert wie du. Und da ist ja eigentlich, also das ist das, was mich dann nachher noch sauer gemacht hat auf die FIFA, dass sie so eine unglaubliche PR-Maschinerie aufgefahren hat und eigentlich das echte Leben gar nicht hat dürfen zeigt oder können gezeigt werden von den Journalistinnen und Journalisten.
Ich weiss jetzt nicht, also das echte Leben meinst du jetzt mit den Leuten vor Ort oder wie?
Zum Beispiel, ja. Ja, genau.
Ich kann das nicht beurteilen, wie das echte Leben sonst wäre. Ich habe das Gefühl, ich habe das echte Leben gesehen dort. Wir haben viel mit Einheimischen geschwätzt. Wir haben auch mit Leuten geschwätzt, die das weiße Gewand anlegt. Also die Katar, wo man sagt, die Einheimischen mit dem edlen Wüstenkittel oder wie man auch immer dem sagen möchte. Ich habe keine unglücklichen Menschen gesehen dort. Wirklich nicht. Und ob es jetzt der Uber-Fahrer war von Bangladesch oder der Koch von Thailand, habe ich nicht gesehen. Ich habe das wahnsinnige ein entspanntes Land irgendwo auch gefunden. Und trotz der Hektik, die die Leute zum Teil vielleicht ein bisschen reingebracht haben, die Menschenmengen, wirklich gut zu essen. Ja, ich könnte nichts Negatives sagen, wirklich nicht.
Super. Negativ ist nachher dann die ganze Chance gewesen, James, nach dem Finale. Dort haben wir zwei uns ziemlich darüber aufgeregt. Und dort muss man ja sagen, am meisten genervt hat weder der Walliser bei der FIFA noch der Emir von Katar, sondern der Monsieur Macron von Frankreich. Das war unsäglich, wie er drei- oder viermal zum Mbappé ihn umarmt hat. Mbappé war sichtlich unangenehm gewesen. Und der Herr Macron, der ist klar, der muss wiedergewählt werden. Der hat nachher nicht die guten Fotos gehabt. Aber das ist wirklich, das ist elend gewesen, vor allem zu einem Moment, wo die FIFA während vier Wochen gesagt hat, man muss ganz, ganz fest die Politik und den Sport voneinander trennen.
Ja, das waren so ein bisschen schwierige Momente gewesen. Was ich noch sagen zum anderen, was ich zum Beispiel jetzt nie als schwierig oder so empfunden habe, ist, dass es keinen Alkohol gibt. Das habe ich sogar noch irgendwie wie noch befreiend gefunden. Auch für mich hat 23 Tage mal nicht getrunken. Das hat es also schon länger nicht mehr gegeben. Ich habe das, ja, dass Sport oder der Fußball politisch ist oder wird oder immer mehr wird, noch mehr. Der Trend lässt sich vermutlich nicht verhindern. Aber das ist ja schon lange, das war auch schon 2018. Und Merkel war auch immer bei jedem deutschen Spiel. Und also weißt du, das finde ich dann so, ja, man übertreibt es einfach langsam.
James, du hast etwas wollen sagen noch dazu?
Ja, es ist schon, der Umhang, den der Messi bekommen hat. Wir sind ja im Moment, glaube ich, alle wahrscheinlich schon einen Schritt weiter. Oder? Also wir haben ja alle schon eben Podcasts gelesen, andere, oder wir haben irgendwie Zeitungen gelesen, wir haben Berichte im Fernsehen geschaut und Analysen. Und lustig ist eigentlich, jetzt gerade die Geschichte mit dem Messi und dem Umhang, das ist ja eigentlich muss man sich ja nicht empören. Also es ist einfach so Symbolik, es ist quasi ein symbolischer Akt, wie eben, sagen wir mal, FIFA, also der Infantino zusammen mit dem Emir, dem Spieler, dem Superstar, das Gewand über stülpt. Und eigentlich war es ja vorher schon so gewesen. Der Messi verdient ja das Geld dort. Der Mbappé verdient auch das Geld dort. Und ganz viele, und das ganze Fußballbusiness da ist ja so dermaßen krank und entrückt auch. Und die Romantik, dass irgendwie wie noch im 86 mit dem Maradona, Christian, wo du noch sein Shirt gesehen hast und den Pokal und noch Leute um ihn herum gestanden sind. Und sie haben übrigens auch noch auf der Tribüne hochlaufen, um den Pokal zu holen. Das ist einfach längst vorbei. Und es ist nichts anderes als einfach logisch, was da passiert. Und es ist jetzt, also das ist ja das Treifende. Das ist ja da, wo stört. Das ist da, wo ätzend ist. Aber wir sind alle mittendrin, schon längst. Oder? Also das,
aber das ist natürlich auch ein Problem von uns. Wie wir so aufgewachsen sind, für die Jungen jetzt, die kennen es nicht mehr anders. Die werden so, für sie ist das normal, dass irgendwie ein Politiker oder offenbar, wenn es ihn überhaupt, wenn man ihn dann kennt, dass der sich auf dieser Bühne bewegt. Für die wird das normal sein. Die werden, die kennen es von Erzählungen von den Eltern. Ja. Ich finde, es relativiert sich.
Ja, schon, aber den Widerspruch muss man ja nicht als normal taxieren. Also ich finde, okay, die Politiker, die sollen kommen, aber es soll einfach auch keiner mehr sagen, Fußball sei nicht politisch. So.
Ja, um den, also mir geht es vor allem wirklich auch um den Widerspruch.
Da geht's.
Aber Jungs, bevor wir jetzt ins hohe Lied einstimmen, früher war alles besser gewesen, wechseln wir doch eine Liga weiter runter oder zwei, drei Ligen weiter runter. Wir kommen zum FC St. Gallen. Dort stimmt es nämlich im Moment gerade nicht, dass früher alles viel besser gewesen ist. Eher im Gegenteil. Ich würde gerne mit euch beiden noch so ein bisschen zurückschauen auf das erste, was ist das, gute Drittel oder das ist ja nicht, ein bisschen weniger als die Hälfte von dieser Saison 2022-2023 und dann auch noch ein bisschen führen und vielleicht auch noch die einzelnen Spieler schnell zusammen durchgehen. Was kommt euch als erstes in den Sinn, wenn ihr an die Ausgabe FC St. Gallen Saison 2022-2023 denkt?
Viel Potenzial, mehr Potenzial als letztes Mal. Und Potenzial ist in der Form von Spielern wie einem Akolo, wie einem Latelat, also mit zum Teil jüngeren, aber auch älteren Spielern im mittleren Alter, Valci, wo gerade jetzt auf die zweite Hälfte einiges auf den Platz bringen könnte. Gleich aber auch so eine Unsicherheit, die lange Phase von Niederlagen, die man jetzt doch auch noch eingehandelt hat am Schluss, die lässt schon auch eine gewisse Unsicherheit zurück, was jetzt das Leistungsvermögen anbelangt. Und was auch ganz wichtig ist, ist, die Leute sind voll da, das Stadion ist voll, die Stimmung an dem Match ist perfekt und das ist letztlich auch das, Das ist wichtiger unterm Strich.
Christian, hast du ein bisschen gelächelt, wo der James Akolo und Latte Latte erwähnt hat?
Nein, das ist unbewusst gewesen. Nein, ich schaue auf. Ein fantastisches Jahr zurück, ehrlich gesagt, für den FC St. Gallen. Ich habe mich gelächelt, glaube ich, wo er von dieser Niederlageserie, die kommt mir irgendwie auch immer sehr schnell in den Sinn, dass es da auch die Phase gibt. Eigentlich völlig unbegründet nach dem Sieg gegen IB, oder völlig unerwartet nach dem Sieg gegen IB, brechen sie wie irgendwie ein, oder die Resultate stimmen zumindest einfach nicht mehr. Und am Schluss dann auch die Leistung, vor allem jetzt so die Niederlage in Winterthur. Und trotzdem, und das war ja sehr erfreulich, sind dann am Schluss noch mal zwei Siege gewesen, gegen GC und in Zitte, im Wallis. Das ich weiß es gar nicht mehr.
7-2.
7-2. Ja, und ich glaube, man hat fast das Gefühl, keine Pause, kein Winter-WM weitermachen. So. Jetzt ist der Turnaround ist eh schon längst geschafft. Ich finde so, mir kommt die Saison ein bisschen vor, es ist jetzt ein bisschen schade, dass ich wirklich schon so weit weg ist. Ich würde jetzt auch nicht zu fest Führen schwätzen, aber hinter ihm ist einfach niemand. Und St. Gallen könnte sich durchaus auf die Fahne schreiben, dass sie diejenigen sind, die dort kommen. Hinter IB ist niemand. Ich rechne nicht mit einem FC Basel, wo man sonst immer auf dem Radar haben, aber das ja nicht. Und da finde ich so ein bisschen, darum finde ich auch die Niederlagenserie, die es dort geht, oder die Resultatkrise, die es dort geht, finde ich darum auch ein bisschen schade. So noch ein bisschen mehr störend, als sie vielleicht zu Hause fänd, wo du sowieso denkst, ja, im Mittelfeld ist man ja dein E. Da mal fehlen so ein bisschen die Punkte, um eben die Distanz zu schaffen zwischen Platz 2 und Platz 3.
IB ist weg, sehe ich gleich, ziemlich sicher. Aber nachher ist es natürlich wieder who cares, also, oder wen überrascht, extrem eng. Also weißt du, auch also mit der FCZ ein bisschen weiter hinten, aber die werden wahrscheinlich ein anderes Bild zeigen, als sie da Anfangssaison gezeigt haben. Zwischen 2 und 8 oder zwischen 2 und 9 ist schon eigentlich halt einfach, ist fast ein bisschen zufällig. Also da finde ich verrückt. Und dann ist Platz 2 natürlich auf jeden Fall möglich. Mindestens irgendwie so eine Europa-Cup-Qualifikation muss eigentlich jetzt schon das Ziel sein. Auch wenn man an dem Ziel kann scheitern kann, logisch, weil es so eng ist. Aber so wie das jetzt gelaufen ist, und ja, stellen wir uns vor, wo wären wir ohne die Resultatkrise?
Genau, ja. Ich finde auch so, eben, es ist auch ruhig in dem Club, im Gegensatz zu anderen in der Zentralschweiz und im Wallis und in Basel.
Und in St. Margrethe.
Genau. Ich finde so, sie gehen ja viel. Und jeder Match ist unterhaltig. Zu 95% ist jeder Match unterhaltig. So gehen aber mal, es wäre mal schön, wenn es mal etwas gäbe. Es fehlt so Belohnung.
Und wer wird denn das etwas geben? Also klar, Göpsig ist klar, aber
Europa-Göp wäre schon so. Europa-Göp ist schon ein schöner Ort, um sein und auch um ein bisschen Geld verdienen und um Erfahrungen sammeln und um selber besser werden und zu wachsen, damit dann vielleicht auch wieder andere Transfers kommen, weg, aber auch kommen, dass die Adresse wertig bleibt. Das bleibt ja sowieso, aber ich kann es irgendwie nicht so gut erklären. Einfach, ja, belohnt euch mal. So ein bisschen das Gefühl, das ist so ein bisschen bei mir mit. Das trage ich so ein bisschen mit. Belohnt euch mal. Die Frage ist halt immer, wenn das ja nicht stattfindet, wie lange ist man denn gleich zufrieden? Also, ich als Journalist und nicht ihr als Radio oder Podcaster, sondern der Fan. Wie lange bleibt er zufrieden?
Ja, das ist ja so erstaunlich, wie das im Moment extrem, extrem funktioniert. Und es hat trotz Resultatkrise funktioniert, es hat trotz zwei Cup-Final-Niederlagen funktioniert. Die sind immer noch da, kommen immer mehr. Also auch letzten Samstag wieder, irgendwie bei gefühlt minus 10 Grad in der alten Försterei bei einem Testspiel, wo irgendwie, glaube das zweite Mal seit der Winterpause sind sie zusammen auf dem Platz gestanden bei dem Testspiel. Sie haben, glaube ein Training auf Rasen gehabt vorher. Und es kommen irgendwie 100 oder 150 Fans, fliegen mit auf Berlin und machen eine gute Stimmung. Also es ist schon, das ist schon cool, das macht extrem Freude. Und darum glaube ich, Ich glaube, die bleiben, die Fans. Wenn es so ruhig bleibt im Club, wenn St. Gallen weiterhin den Fußball zeigt zwischen denen, die es zeigen, glaube ich, bleiben. Auch wenn der ganz grosse Erfolg ausbleibt.
Ich glaube auch, also das ist genau der Punkt. Das ist der Punkt, dass es eben nicht wirklich darauf ankommt, ob der Ball am Pfosten vorbei, links oder rechts vorbeigeht. Also weißt du, ob er ins Goal hineingeht oder nicht. Also das Ganze ist so breit abgestützt, dass es nicht von dem abhängt. Und das stimmt so viel, dass man sich diesbezüglich sehr viel leisten kann. Und der Punkt ist auch, wir sind ja auch nicht am Leiden. Also ich weiß nicht, wir sind klar, in diesen Niederlagen, ja, dann guckt es mir an, ist klar, aber du weißt eigentlich, der kommt auf das Mal wieder. Eben, und dann hauen sie einen Sieg gegen GC raus und nachher hauen sie einen 7-2 gegen Sion raus. Super Winterpause, oder? Also man wird ja eigentlich auch immer wieder, man weiß eigentlich, dass du kommst immer wieder mal irgendetwas über. Das ist seit der Peter Zeidler Trainer ist, seit die Führungscrew beieinander ist, hast du immer wieder etwas überkommen. Oder? Und man hat jedes Jahr, also kann man ja nachschauen, jedes Jahr ist man noch in einem Finale gekommen oder man ist noch im Halben um den Meistertitel mitgespielt. Es läuft einfach eigentlich immer etwas. Da gibt es eigentlich keinen Grund, um den irgendwann mürbe werden, finde ich. Das sehe ich jetzt
nicht. Ich habe nicht gesagt, dass das passiert. Ich habe gefragt, könnte es passieren, dass dann irgendwann mal so weit sein wird. Aber ja, also es gibt keinen Hinweis dafür. Ich bin nicht ganz deiner Meinung, bin ich, James, wenn du sagst, es kommt dann schon immer wieder mal etwas. Also in dieser Serie dort hast du jetzt nicht davon ausgehen können, nach der, ich glaube, Winter, da haben sie verloren und dann war es GC, wenn so viele mich erinnern. Dass dort gewinnen, da hast du nicht mehr absolut sagen können, dass das passiert. Finde ich. Also man kann dann nicht, da kommt jetzt schon wieder gut. Es hätte vielleicht auch, der St. Gallen funktioniert meistens auch noch wirklich so, oh, jetzt sind wir dort, jetzt haben wir 7 Matches gewonnen, jetzt kommt GC, jetzt wird es schwierig. Die sind ja gerade auch nicht im Moment. Der muss jetzt einfach, aber wenn es jetzt dort nicht gekommen wäre, dann wäre es nicht unsere Wahl, es kommt jetzt dort.
Da gebe ich dir völlig recht. Der Punkt ist aber einfach, wenn wir jetzt zurückschauen, ich meine, jetzt gerade zur Saison vorher, die ganz schwierige Vorrunde mit irgendwie 16 Punkten. Und nachher, was du eben weisst, ist, dass nachher der Verein reagiert. Also so auch, oder? Also da, das ist nachher nicht einfach nichts, oder es laufen noch ein paar davon. Der Görter läuft noch davon und der andere läuft noch davon, weil alle gut sind. Am Schluss steigst du noch ab, sondern die reissen das Ruder um. Und meine, ziemlich ein Einschnitt war letzten Winter, oder? Und das Vertrauen, also ich habe das total, das Vertrauen habe ich so. Und du siehst ja, man wechselt ja den Trainer nicht aus. Der kann 7-mal verlieren, 6-mal verlieren und ich glaube, das ist doch so. Also wenn so eine Crew miteinander zusammen nach Lösungen sucht und nicht auf Schuldige zeigt, dann ist das selbst in dem komischen Fußballbusiness möglich, dass du eben dann auch so aus dem Seich rauskommst. Und da ist ja auch genug Kompetenz rum, oder? Alain Sutter, Peter Zeidler, die wissen, dass es braucht. Und das meine ich. Und das, glaube ich, spüren viel, weil wir ja einfach, ich meine, die ganz Covid-Krise, also das ist alles, die haben schon an diversen Orten, in diversen Momenten müssen beweisen, dass bei ärgstem Schneefall, tiefsten Temperaturen musst du irgendwie bestehen und du musst den Karren irgendwie rausziehen. Und das sehen die Leute. Das sehen die Leute. Und darum gibt es ein grosses Vertrauen.
Was ich spannend finde, wäre zu sehen, was würde denn passieren, weil das haben wir es jetzt noch nicht erlebt, was würde denn passieren, wenn man mal Erfolg hat. Also weißt, wenn man mal so etwas gewinnen würde, also wirklich einen Titel gewinnen oder sich für Conference League qualifizieren oder so, weil ich glaube, das hat uns Matthias Hüppi ja schon 2-3 Mal gesagt, von dem hat er fast am meisten Respekt oder am meisten Angst, dass man auf das Mal genügsam wird, sich zurücklehnt, weil jetzt hat man ja Erfolg gehabt. Ich traue denen das absolut zu, dass das nicht passieren würde, aber ich fände es spannend, das zu beobachten. Nebst dem, dass ich mich auch ein bisschen freuen würde, wenn man mal den Kübel mit heimnehmen könnte.
Wie viele Fans
Beste Argentinier
auf der Straße.
Ist ja auch St. Gallen.
Ah, ja, grandios. Übrigens, wer zu Buenos Aires war? Der Manuel Nagel. Der Manuel Nagel, der für den FC St. Gallen twittert während dem Match und unsere Fotos macht auf grünweiss.sg. Er war in Buenos Aires und hat mir irgendwie mitten in der Nacht einfach mal nur geschrieben, ey, es ist der Vödli Blutti Wahnsinn da. Es ist unglaublich. Also, das ist nochmal eine andere Stufe, als wenn St. Gallen wieder Meister werden. Aber ja, Multergas mit 20'000 ist auch nicht schlecht. Okay, komm, wir gehen noch schnell ein paar Spieler durch. Und wir machen es ein bisschen zackig, ein bisschen kurz. Weihnachtspause ist immer so der Moment, wo James und ich sonst einmal ausführliche Einzelkritiken machen. Für das haben wir jetzt keine Zeit. Aber ich sage einfach schnell nehmen und dann hat jeder von euch einen Satz zu gut. Ist okay. Also, fangen wir an. Nummer 1, Lorenz Attizigi. Christian.
WM-Teilnehmer, jetzt schon eine Legende. Beim FC St. Gallen. Ich muss dazu vielleicht noch schnell ausführen. Ich hätte gerne ihn mal getroffen in Katar. Leider hat Ghana immer am gleichen Tag gespielt wie die Schweiz. Und auch die offiziellen Pressekonferenzen sind ja jeweils 8 Pressekonferenzen im gleichen Medienzentrum gewesen. Das war eigentlich ein Kommen und Gehen gewesen. Leider hat der Otto Addo den Ziggy nie mitgenommen. Sonst hätte ich den gerne mal noch dort irgendwie, ja, noch eine Geschichte über ihn gemacht vor Ort. Aber das ist dann eben nicht gegangen. Eine Legende, jetzt schon.
James?
Ja, auch wenn der Ronaldo nicht mehr auf dem höchsten Punkt von seinem Schaffen ist, aber der Moment dort, wo die Ziggy der Ronaldo stoppt, das ist ein besonderer gsi. Und ja, also das der geilste Goalie von der Liga ist, das ist wirklich klar. Und da hat er natürlich jetzt auch mit dieser WM-Teilnahme nochmal zementiert. Ich hoffe, dass er bleibt. Ich mag ihn persönlich, ich glaube schon gerne, dass er mal noch irgendwo in einer anderen Liga kann spielen kann. Aber ich kann mir vorstellen, dass er uns doch auch noch erhalten bleibt.
Ich hoffe es auch, dass er bleibt. Und sonst, ja, dann wechselt er halt. Wäre schade. Wäre einfach auch wahnsinnig schade, weil es so ein spektakulärer, cooler Goal ist. Ich bin am Samstag eben in Berlin gewesen und dort hat er ja auch seinen ersten Einsatz gehabt vor 2,5 Jahren. In dem Testspiel gegen Berlin, wo er eigentlich schon in dem Testspiel zum Publikumsliebling geworden ist. Also, ich würde es unterstreichen von Christian, eine Legende. Nummer 4, Leonidas Stergiou. Schwierige Vorrunde für ihn. Schwierige Start in die Saison für ihn, James.
Ja, und ich denke, also der Mann ist auch erst 20. Also das dürfen wir nie vergessen. Der spielt schon ewig gefühlt im FC St. Gallen in der ersten Mannschaft. Und natürlich, das ist jetzt auch nicht neu, dass er jetzt wahrscheinlich auf einem neuen, dass er wieder neue Motivation finden muss. Und ich glaube, also von außen betrachtet ist dann irgendwann gut. Also ich habe das Gefühl, der muss jetzt irgendwie einen Schritt können machen. Aber für den muss er noch besser spielen. Als
ich sehe ein bisschen ähnlich. Ich habe gerade heute in der Redaktion gesagt, ich kann mich als erstes Spiel erinnern. Ich glaube, das war in Genf, wo er Rechtsverteidigung gespielt hat. Wo sie dann auch verloren und das Interview war nicht gut gewesen. Wäre das ein bisschen anders gewesen dort und er hätte vielleicht sogar sehr gut gespielt, hätte er WM-Fahrer sein können. Das ist eigentlich so ein bisschen das, wo mir so zu ihm gerade in den Sinn kommt. Bei ihm ist gerade wirklich so, was wäre wenn, kommt bei ihm immer also noch oft in den Sinn, was wäre wenn. Clubwechsel, einfach ich habe das Gefühl, ein super cooler Typ und alles, aber er muss jetzt, ja, ich glaube, er muss jetzt mal einen Schritt nochmal machen und dann...
Ja. Einen Schritt machen in seinem Spiel und dann einen Schritt in einen anderen Verein, ins Ausland wahrscheinlich. Nummer 5, Matej Maglica.
Guter Typ, unverzichtbare Hühner im Kopfballspiel. Einer, der mir noch gefällt, würde ich auch beim Walschi sagen, wo auch mal ein bisschen auf vorderster Front ist, wenn es ein bisschen heiss und her geht. Das habe ich noch gerne, so Spieler, die sich nicht verstecken, sondern im Gegenspiel auch mal ein bisschen tiefer in die Augen schauen.
Erste Halbzeit in Berlin, nicht aussagekräftig natürlich das Testspiel, aber erste Halbzeit in Berlin, eher wieder riesig. Jeden Zweikampf gewonnen, jeden höhere Ball gehabt.
Ja, und in der Vorrunde bin ich persönlich auch nicht so draus gekommen, was mit ihm ist. Man hat ja nicht das Gefühl gehabt, dass der Trainer auf ihn gesetzt hat, so richtig. Also der ist auch so, überhaupt so die Innenverteidiger, beide Stergiou und Maglica sind irgendwie so ein bisschen an einem dünnen Faden gehangen, Stilhart ist gesetzt gewesen. Und ich weiß nicht, wie es bei ihm mental aussieht. Dass er dann wirklich so immer liefern, immer konzentriert sein, immer wirklich auf dem obersten Level sein. Ich sehe das, was ihr sagt, alles auch, aber irgendwo halt schon auch noch nicht ganz fertig. Und, also zum Glück nicht, ist ja auch noch jung. Aber auch, also ich finde auch, eigentlich einer, der immer spielen müsste.
Nummer 6, Basil Stiedelhardt, für mich so etwas wie der Mann von der Vorrunde beim FC St. Gallen.
Warum?
Weil ich gefunden habe, er hat so eine Wichtigkeit bekommen, ist so stark gespielt, und zwar wieder auf verschiedensten Positionen, sodass der Peter Zeidler eigentlich gar nicht an ihm vorbeikommen ist. Und er fast jeden Match gemacht hat. Und er kann glaube ich, gut jassen. Er hat ziemlich siegessicher gewirkt am Samstag im Flughafen.
Haben die gegeneinander gejasset?
Nein, nicht mir gegeneinander, aber ich bin vorbeigelaufen, hat er gewunken, sie sind am Jassen gewesen, und er ist der Einzige, der gelacht hat. Die anderen drei haben ein bisschen betröppelt reingeschaut.
Mir geht es immer noch so, dass ich nicht die klare Position sehe. Also wenn ich alle Spieler nehme, alle Verteidiger, und so quasi so das Potenzial mir ausdenke, und dann nach Potenzial aufgestellt, sehe ich dich nicht in der Verteidigung. Dann sehe ich einen Stergi und dann sehe ich einen Magliza. Und im Mittelfeld weiß ich auch nicht. Das ist so ein bisschen irgendwie die Krux bei ihm. Aber ich sehe es wie du. Er hat auch jetzt gegen Sion wieder, also gerade jetzt am Schluss auch wieder nach seiner Sperre, die er dort hatte, er liefert ab. Aber er hat immer noch keine klare Position.
Das ist das, was ich meine. Umso mehr hat es mich beeindruckt, dass er in dieser Vorrunde einfach so viele wichtige Einsätze gehabt und wirklich auch gut gespielt hat. Christian sieht es ein bisschen anders, gell?
Nein, ich finde, Basil ist für mich noch ein echter Typ, wo vermutlich auch mal noch etwas sagen würde. So, ich mag den mega gut, so als Fußballer wie als Mensch. Habe ich so das Gefühl, das ist ein echter Kerl, ein Hemdsärmeliger. Einer, den man auch mal gerne würde, vermutlich noch um die Häuser ziehen, wenn es dürfte. Wo Unterhaltungswert hat. Ja, ich finde, sein Schicksal ist schon ein bisschen so. Es ist einerseits immer dankbar für einen Trainer, aber für ihn, glaube ich, wird es langsam zum Handicap, dass er einfach überall kann spielen kann.
Schicksal ist ein gutes Stichwort. Kommen wir zur Nummer 7, Fabian Schubert.
Ein Satz, Kopf hoch, weiter geht's. Ich bin nicht so überzeugt, wie er über wirklich nochmal kommt. Ich möchte ihm es mega gönnen. Wirklich. Ich glaube einfach, dass die Verletzung ein Wahnsinn ist. Und ja, ich möchte es ihm mega gönnen. Kopf hoch, weiter dranbleiben. Der Spieler war top drauf, bis er sich verletzt hat. Oder bis man ihn verletzt hat, muss man sagen.
Nummer 8, Jordi Quintilla. James.
Ist ja immer so, wenn wir unsere Kritiken schreiben nach dem Spiel, so ein Spieler gehen beurteilen, dann ist er immer so, das ist fast am schwierigsten zu beurteilen, hat er jetzt gut gespielt oder nicht. Ist der Spieler, wo man am meisten merkt, wenn er gar nicht dumm ist, weil er einfach enorm für Kit sorgt, für Ruhe sorgt. Und zuletzt, jetzt auch natürlich Sion-Spiel, aber auch so ein bisschen steigende Tendenzen hatte. Manchmal vielleicht auch so ein bisschen zu viel Wett. Und natürlich wünscht man sich von ihm, dass er wieder mal ein bisschen mehr Richtung Goal geht.
Ich habe ein bisschen andere Meinung, ein bisschen tiefer Jordi. Ich finde, es ist nicht der Jordi, der dazu geführt hat, dass er zum FC Basel ist. Ich finde, er lässt mich ein bisschen auch ein guter Typ ein, wenn er einen Charakter hat. Alles super, kann auch gut shooten und alles. Manchmal habe ich so ein das Gefühl, ich würde mir gerne einen anderen auf dieser Position sehen, als der Jordi Quintilla.
Physischer? Auch?
Physischer, vielleicht zum Teil noch vertikal. So einfach mal eine andere Körpersprache, eine andere Aussprache, die dann auch der FC St. Gallen definitiv würde es einfach mal gerne sehen. Ich sehe das wie nicht. Vielleicht wäre der Basileine. Ich hätte mal den Fasli wirklich forciert, dort mal auf dieser Sechserposition.
Der Betim ist jetzt beim FC St. Pauli, leider nicht mehr bei uns. Kommen wir zur Nummer 9, Jérémy Guimeneau. Jérémy Guimeneau, was mir aufgefallen ist in der Vorrunde, das ist mein Satz dazu, er ist stabiler, er fliegt nicht mehr so häufig. Und er ist nicht nur drum stabiler, weil er nicht mehr so häufig fliegt, sondern ich habe auch gefunden, sein Spiel ist auch stabiler geworden als noch im letzten Jahr. Und ich glaube, er ist einer von den meist kritisierten Spielern. Er kommt schnell aufs Dach über, gerade auch von unseren Journalistinnen, Kollegen und Kolleginnen. Aber ich finde ihn meistens besser als die meisten anderen.
Ich finde ihn sehr wertvoller Spieler. Ich glaube, seinen Wert wird man dann mal haben oder wissen, wenn er weg ist. Es gibt einen welschen Journalistenkollegen, wenn ich den sehe, jeweils bei der Nationalmannschaft, kommt er jedes Mal zu mir und sagt, Gimeno muss bei Servet spielen. Das ist ein Servet-Bub, der muss bei Servet spielen. Ich weiß nicht, was den Deros macht. Gut, ich finde, man tut ihm häufig Unrecht, er hat ein Element, er spielt rein, wo niemand sonst gegangen hat. Und da meine ich im Positiven.
James, Nummer 11, Julian von Moos.
Ist in dieser Vorrunde fast ein bisschen zu dieser Figur geworden, vor allem in seiner Abwesenheit, die man vermisst hat. Eindrücklich sein Kurzeinsatz, man kann schon fast vom Kurz-Comeback reden, den er in Luzern hatte. Im nächsten Spiel ist er dann ausgeschieden wieder mit einer Verletzung. Gehört auch zu dem riesen Potenzial, wo auch in der Nationalmannschaft kann enden. Also einfach so dermaßen von seiner Art her, wie er Fußball spielt, mit dieser Hingabe, passt super in die Mannschaft rein, ist da super aufgehoben, ist genau beim richtigen Verein. Und jetzt geht es dort, glaube ich, wirklich darum, dass seine Muskulatur, das alles mitmacht.
Ja, ich finde Julian, das merkt man auch, wenn er nicht spielt, fällt dem FC St. Gallen ganz klar etwas. Ich hatte eine witzige Begegnung mit seinem Bruder. Ich war nochmal so in einer Lounge nach einem Match. Sind wir eins trinken und dann hat ein Bub sein Liebling angekommen und dann sagt er, was habt ihr gemacht? Ich habe so gewusst. Dann sagt er, gewonnen. Dann sage ich, bist sicher? Dann sagt er, ja sicher, mein Bruder hat ja 2 Goal geschossen. Es war irgendwie noch herzig. Ja, Julian, toller Typ, schon sehr reif. James, ich sehe es wie du, der kann wirklich bis zur Nationalmannschaft führen. Körperlich muss er aber noch ein bisschen zulegen und vermutlich auch ein bisschen robuster
werden. Der Captain im 16, der Lukas Görtler.
Ich glaube, bei ihm ist die Frage, er kommt ins Alter. Er kommt so jetzt physisch an einen Punkt hin. Er hat natürlich auch sehr einen sehr aufwendigen Stil. Da wird es für ihn nicht einfacher, da mitzuheben in dieser Art Spiel. Ich weiß nicht, ob man im letzten halben Jahr von dem schon etwas gemerkt hat. Ich finde, es war auch ein bisschen durchzogen, auch so nicht wirklich am Fliegen, aber manchmal dann einfach natürlich einfach wieder entscheidend und ganz wichtig. Sympathieträger, auch Legende.
Er kommt ins Alter, er ist 28, Christian.
Ich sehe es ein bisschen wie du, James, ja. Man muss fairerweise sagen, ich glaube, der Görtl hat 2 Match verpasst, oder vielleicht sind es sogar noch ein bisschen mehr gewesen. Dort hat St. Gallen immer gewonnen, so viel es mir ist. Hat der Görtl eigentlich wie die falschen Match verpasst. Er hat auch eine Sache, die nur er kann reinbringen auf den Platz. Das ist wahnsinnig wichtig. Ich wünsche mir manchmal einfach so spielerisch noch ein bisschen mehr von ihm. Er macht viel mit Fleiss und Einsatz wett, was ich gerne manchmal mehr spielerische Lösungen
sehe. Nummer 19, Dauda Guindo. Gefällt mir. Mir gefällt er. Ich finde, er bringt häufig viel gegen Führer. Defensiv könnte er manchmal noch ein bisschen solider sein, aber er bringt sehr viel gegen Führer. In Erinnerung bleibt natürlich seine Riesenkiste, die er aus 35 Metern oder so abzieht, einen Strich ins Kreuzchen aufhaut. Das ist gerade der letzte Eindruck, den ich hatte im Testspiel. Zweite Halbzeit in der Pause eingewechselt worden und da hat er zusammen mit dem Isaac Schmidt auf der linken Seite ziemlich für Dampf gesorgt. Das ist seine Aufgabe und das mir gefallen.
Ja, ein Spieler, wo man so hofft, dass er noch mal ein Jahr anhängt in St. Gallen. Finde auch einen extrem interessanten Linksverteidiger. Der bringt einfach auch so etwas Böses rein. Der Peter hat auch schon gesagt, Peter Zeidler hat auch schon gesagt, dass er richtig, der kann richtig böse sein auf dem Platz. Also das, was dem vielleicht einem Schmidt manchmal so ein bisschen fehlt, obwohl der Schmidt letztlich mehr geile Karten geholt hat, glaube ich, als der Guindo. Aber der ist wirklich, also gegen den Spieler, du siehst ihm es an, wenn er auf der Seite raus mit seinem Gegner, wenn er sich an ihm reibt und einfach unerbittlich ist. Also der, und aber nicht, ja nicht irgendwie brutal und unfair, sondern einfach extrem hart auch kann spielen. Und auch so sehr, so, mir gefällt das bei Rodriguez, ist so ein Verteidiger, wo man das Gefühl, der löst immer Situationen, löst er so super. Also technisch super, etwas lösen, klare Bewegungen. Und der Guindo geht zum Teil in eine ähnliche Richtung.
Christian, Nummer 20, Albert Walci.
Da habe ich noch nicht so ein grosses Vergnügen gehabt, mit ihm Sachen zu machen, was ich finde bei ihm. Aber der hat auch, das sage ich eigentlich bei jedem, aber der hat etwas Freches. Lässt sich nicht gerade alles gefallen vom Gegner. Ob jetzt da in der Innenverteidigung oder in der Außenverteidigung. Ich weiss, also null starre Lüre, der kommt ja gleich von einem Top-Club, weiss genau um seine Chance da, dass er wieder seine Karriere kann, nach dieser langen Verletzung, die er hatte, wieder eine gute Bahn bringen. Ein toller Typ.
Was mir in Erinnerung bleibt von ihm, ist Auswärtsspiel im Wankdorf, wo er einen unglaublichen Ausreiss-Spass die ganze Linie entlang führen auf den Isaac Schmidt spielt. James muss schon lachen, weil ich erzähle eigentlich jedes Mal von dem Ausreiss-Spass. Der hat mich einfach extrem beeindruckt. Wir müssen ein bisschen Gas geben. Wir machen auch nicht jeden Spieler, sondern einfach die regelmäßig gespielt haben. Und dann kommen wir, James, für dich zum 22. Emmanuel Latelat.
Ja. Unterschiedsspieler, einer, wo verrückte Sachen machen kann. Du hast das Gefühl, du kannst den bei jeder Verteidigung in der Schweiz kann der irgendwie, kann er ein Goal schiessen, kann er irgendwas machen, das ihn niemand heben kann. Und das ist ein Riesenwert.
Das ist ein Riesenwert, finde ich auch. Ich finde aber, es gibt schon Matches, wo man das Gefühl hat, jetzt nach 10 Minuten könntest du ihn eigentlich auch wieder rausnehmen. Also schon nach 10 Minuten, da merkst du, heute ist nicht sein Tag. Ich glaube, ich sehe den bei ihm nicht, dass er sich in ein Spiel hineinbeissen kann. Das sehe ich bei ihm jetzt nicht.
Nummer 23, Gregory Carlén. Weiss ich ehrlich gesagt nicht, wo er genau steht in seiner Entwicklung. Er ist so reingekommen. Würde man sagen, ich glaube, wenn man es jetzt schreiben müsste, könnte man sagen, fällt weder positiv auf noch negativ ab oder so.
Ja, sind Transfer ist irgendwie auch so gewesen. Also ich habe so, mein Reflex war, wieso holt man jetzt den für was? Ich glaube, er ist nicht wahnsinnig schnell. Also, oder vielleicht täusche ich mich jetzt da, aber ja, ich habe das Gefühl, er hat noch nicht so eine Aufnote hinter Lou im FC St.
Gallen. Er hat natürlich physisch einfach noch ein bisschen, bringt etwas anderes rein. Physisch, glaube ich, gefühlt extrem lange Beine. Und ich glaube, würde ich noch nicht ganz abschreiben. Also, der hat schon was, der kann etwas auf den Platz bringen, wo so ein bisschen auch dominant ist, wenn er den Zweikampf gewinnt. Mir ist aufgefallen, er hat ja wirklich Chancen gehabt, zum Anfangen, gerade jetzt in dieser Phase nach Schubert, und hat sie dann nicht genutzt, das muss man sagen. Aber vielleicht gibt es noch einen zweiten Versuch und dann packt er sie. Ich wäre nicht so überrascht.
27, Randy Schneider. Ich wünschte mir eigentlich von ihm, dass es gleich läuft wie beim Victor Ruiz damals, dass er einfach ein halbes Jahr braucht, um reinzukommen und dann anfängt zu zeigen, was er eigentlich kann, technisch. Hat extrem gutes Auge gespielt, coole Pässe, coole letzte Pässe auch, aber tut sich schon noch wahnsinnig schwer in dieser Superliga.
Kenne ich auch so. Ich habe mit ihm mal Geschichte gemacht, sehr, sehr sympathisch. Ja, nicht über den Fußball aussagt. Er ist ja zum FC St. Gallen mit wahnsinnig grossen Vorschusslorbeeren. Die muss ich sagen, nicht gesehen. Also warum, dass man die bekommen hat. Bei ihm ist jetzt wirklich der Liga-Unterschied zwischen einem guten Challenge League-Club und einem guten Super League-Club. Da sieht man bei ihm, dass er den noch nicht gemacht hat, den Liga-Schritt. Und ich bin auch nicht ganz überzeugt, über den im FC St. Gallen.
Ich finde, bei ihm offensichtlich ist in seiner Art, wenn er spielt, ist, dass er sich eigentlich zu wenig zutraut. Also das liegt meiner Meinung nach sehr, sehr fest im Kopf. Da geht es um Selbstvertrauen. Ich mag mich erinnern an eine Szene, ich weiß nicht mehr genau, in welchem Spiel, ich glaube, man hat die Hai verloren. Da kommt er zum Abschluss aus irgendwie 12 Metern vor dem Espenblock, ich mag mich noch genau erinnern, und dann kommt einfach nichts in dem Schuss. Und ich bin sicher, ein Jahr vorher beim FC Aarau hätte er die in Angel aufgetonnert. Also da, ich würde ihn auf keinen Fall abschreiben.
Die Zeit rennt uns langsam davon, weil der Christian Brecker, der muss noch arbeiten, oder? Es ist Donnerstagabend und es ist kurz vor Redaktionsschluss. Wie viele Minuten hast du noch?
Schon noch ein bisschen, aber...
Es sind noch 6 Spieler. Schaffen wir noch. Wir geben ein bisschen Gas. Nummer 28, Ricky Alves.
Frecher. Das finde ich ein Frecher. Der gefällt mir, der hat etwas. Kann man immer mal reinwerfen, wenn man ein neues Element vorne will. Cool, ja. Gefällt mir.
Auch Selbstvertrauen.
Ja, auch Selbstvertrauen. Und viel Potenzial, aber noch nicht so viel zeigt. Aber immer so ansatzweise zeigt. 29, Alessandro Croichi, James.
Ist für mich nicht ganz verständlich, warum... Also, man hat das Gefühl, der ist überhaupt nicht auf dem Zettel. Der ist irgendwie weit zurückgehalten und ist eigentlich nicht ganz klar, warum. Er hat in Basel einen kurzen Einsatz gehabt, hat ihm auch noch gut gefallen. Aber ja, sonst ist irgendwie nicht klar, was mit dem Eigen gewechselt
ist. Ich glaube schon, dass es auch... Ich glaube, das ist immer noch von dieser Verletzung. Der ist einfach nicht mehr ganz auf das Niveau gekommen, habe ich das Gefühl. Und das ist ja nicht, was wir sehen, sondern auch, ob er sich das Niveau... Vielleicht wie näher auch ein bisschen mental, das Niveau sich gerne nicht mehr zutraut, obwohl er es eigentlich in den Füßen hätte.
30, Patrick Sutter. Unser Göpp-Spieler. Also, ich finde den ein Wunder. Also, ich finde den grossartig. Das ist sicher nicht Fußballer, ist der Beste, der im Kader steht, jetzt technisch. Aber einfach eine riesige Geschichte. Erstens, wie er sich durchbeißt hat. Und das sieht man fast in jedem Match, wie er sich durchbeißt und reinfightet. Und das war in der letzten Saison. Aber im Göpp-Final fand ich, er der gewesen, als Einziger, der die gewohnte Leistung können abrufen konnte. Vielleicht zusammen mit dem Lukas Vatkoviak.
Ostschweizer Fußballer des Jahres.
Kommt jetzt aber wahrscheinlich in der Rückrunde vom Albert Walci Sauris über.
33, Isaac Schmidt. Der, der laut Peter Zeidler gar nicht weiss, wie man ein Foul macht. Aber hat doch die ein oder andere Geld und auch rote Karten bekommen. Aber ich habe Freude an dem, der gefällt mir. Ich bin Fan von ihm, schaue dem wahnsinnig gerne zu.
Wenn du sagst, ein Satz, eben, ja, das hat mich ein bisschen aufgeregt mit den Geschichten, mit den gelb-roten Karten. Wenn du aber einen Satz willst, ja, potenzieller Nazi-Spieler.
Krass, so weit gehst du, potenzieller Nazi-Spieler.
Nein, nicht so weit, aber ich sehe den halt gleich auf dieser linken Seite und ich weiss, wie die Schweiz auf dieser linken Seite unterwegs ist. Dumm. Also ich würde jetzt nie so im Abwehrzentrum, das spielt ja so, aber es ist auf dieser linken Seite. Auf dieser linken Seite finde ich, hat die Schweiz schon noch Bedarf. Weil es einfach keinen Überflieger dort im Moment hat.
Okay. Das ist das Lagziel, der nächste Nazi-Spieler aus dem FC St. Gallen. Nein, ist alles gut, Christian. bleiben wir gerade beim Namen Christian, 37, Nachname Witzig.
Irgendwie noch gut angefangen. Der grosse Wurf hat er nicht gezeigt. Das Goal in Lugano, das war cool, eine gute Aktion. Mehr von dem.
Ich habe das Gefühl, er hat wirklich sehr gut, ich fand ihn sogar sehr gut angefangen. Ich finde, er hat so eine Körpersprache, die so ein bisschen signalisiert. Ich kann einfach etwas, also ja. Hätten aber die Pace wirklich nicht können halten. Aber das ist für mich einen Jungen, muss man das auch noch sehen. Also, er fängt jetzt wieder frisch an. Vielleicht hat er vielleicht am Anfang auch ein bisschen viel gespielt. Und ist dann so ein bisschen selber überrascht gewesen von sich selbst sogar.
Okay, der zweitletzte, den wir noch haben, Nummer 77, Shadrach Akolo. Und ich meine, wenn mit Akolo gehen dem James und mir geht das Herz auf bei Shadrach Akolo.
Ja, ist seit langem wieder mal ein Spieler, wo ich, also dem schaue ich zu. Also wenn ich könnte, ich hocke ins Stadion und schaue einfach mal 5 Minuten Makolo zu, was er macht. Ich finde das ein Wahnsinnsspieler. Lustigerweise, Bewegungen, wo man manchmal, wenn man so nicht weiss, wie alt er ist, dann könnte man ihn auch schon 30 Jahre geben, das finde ich noch komisch. Aufrecht, Kopf oben, immer irgendwie ein enormes Gefühl für den Raum, ist mir bewusst, hat nicht immer abgeliefert, oder? Hat ein Match gehabt, das er nicht geliefert hat. Aber einfach da siehst du auch, da ist enorm viel rum. Und ich freue mich einfach dem zu. Ein wahnsinnig intelligenter Spieler. die Körpertäuschungen, einfach die kleinen Bewegungen, auch, die er drauf hat, das ist unglaublich.
Ja, ich bin jetzt nicht bei dir, James. Ich finde, bei seinem Weg, der dann schlussendlich zum FC St. Gallen geführt hat, zeigt ein bisschen schon einen Abwärtstrend von seiner Karriere. Ich erwarte mir einfach mehr von ihm. Da bin ich jetzt nicht so dass, wie du, wo noch ihn so quasi als Unterschiedsspieler sieht. Da habe ich nie gesehen. Oder selten, muss ich so sagen, selten. Ich bin jetzt fast ein bisschen enttäuscht.
Ich bin beim James, was Alkohol betrifft, aber ist gut. Wir haben mit dem Goalie angefangen, hören wir mit dem Goalie auf, Lukas Vatkoviak. Wir sind ja am Samstag zurückgeflogen im gleichen Flüger wie die Mannschaft. Und da hat er mir so leid getan. Habe ich wirklich gefunden. Jetzt, der Lukas Vatkoviak in den ganz, ganz vollen, kleinen Airbus von der Air Baltic muss einsteigen. Ich hätte ihm gerne noch einen zweiten, dritten freien Platz gegeben, so gross und breit und stark wie der ist.
Toller Typ. Als Goalie noch nicht so oft können zeigen, weil halt der Ziggy wirklich vermutlich nicht nur eine Spur besser ist, sondern recht viel besser. Toller Typ. Ich bin gespannt, wie es läuft, wenn St. Gallen im Cup weiterkommt. Ob Peter Zeidler das gleiche wie letztes Jahr in der letzten Saison macht und Vatkoviak im Cup laufen lässt. Auch im Finale. Ich sage nein.
Und ich bin gespannt, was passiert mit dem Lukas Vatkoviak, sollte der Ziggy wechseln. Wird er dann das Nummer 1 oder verpflichtet man wieder das Nummer 1? Aber das ist hypothetisch, das wissen wir nicht. Der Ziggy ist ja immer noch da, also er hat noch nicht gewechselt. Ja, also komm, ganz kurz zum Schluss, noch schnell ein bisschen führen schauen. Haben wir gesagt, Europa-Cup-Qualifikation, das wäre unser Wunsch. Ist, glaube ich, auch realistisch mit dieser Mannschaft, Christian, oder?
Ja, du hast es vorhin auch schon gesagt, es ist wirklich alles noch zusammen. Ich glaube, es kommt wahnsinnig auf einen guten Start auf. Aber das ist auch 5 Franken ins Phrasenschwein, das ist immer so. Da haben wir, glaube ich, aber extrem. Die WM-Pause war, jetzt sind 6 Wochen Vorbereitung. Jetzt im Trainingslager ein bisschen sich finden und dann das Gespür bekommen für sich, dass es funktioniert. Dass das da vom Herbst noch rum ist und vielleicht sogar noch besser rum ist. Ja, und dann wäre es natürlich das Ziel, dass man den FC Basel einteilt. Das gäbe die, also einteilt einfach gewinnt. Das gäbe die einen Schub. Glaube ich, wo man mitnehmen könnte. Hingegen, wenn jetzt der Start eben nicht so gut ist, ja, dann ist dann vielleicht der Europa-Cup vielleicht zu hoch. Ich weiß es nicht. Ich habe das Gefühl, es kommt wahnsinnig auf den Start drauf an. Was sie für sich selber für ein Gefühl.
James, wie siehst du?
Trainingslager und lange Vorbereitung, das ist etwas, was unter dem Peter Zeidler eigentlich immer gut war. Und darum auch die Rückrunden immer auch gut sind, wenn man eben zusammen arbeiten kann. Und ich bin eigentlich recht optimistisch und ich finde, der zweite Platz, also jetzt für mich auch, ich persönlich visiere den zweiten Platz an und ich bin eigentlich auch recht optimistisch, dass es klappt, aber bin mir auch bewusst, dass alles wird eng sein bis zum Schluss und es kann auch ein 5. Platz werden.
Ich glaube, es wird sehr entscheidend sein, wie gesund das alle sind. Weil im Moment sind sehr viele verletzt. Es haben auch einige der Wege nicht mitgemacht auf Berlin. Quintilla, Akolo und so weiter. Nicht alle nochmal aufzählen. Aber das wird schon ein entscheidender Faktor sein, dass gerade so die paar Spieler, die wir jetzt auch aufgezählt haben, die wichtig sind für die Mannschaft, dass die gesund bleiben. Julian Vorn muss zum Beispiel seine muskulären Probleme in den Griff bekommen und so weiter. Das ist sicher noch ein grosser Teil. Und bin aber auch optimistisch und habe das Gefühl, das könnte gut kommen. Was ich sagen kann von dem Ausflug auf Berlin, die Stimmung im Team, die ist schon mal wirklich sehr gut. Das spürst, das merkst, das verhebt und das ist auch ein wichtiger Teil.
Ich habe das Gefühl, es ist noch wichtig, wie der Cup weitergeht. Wenn man in ein Halbfinale kommt und dann wieder so den grossen Traum könnte haben, nochmal so ein Endspiel zu erleben. Da auch noch so ein bisschen einen Kit geben und so. So. Es ist schon immer gut, wenn Saisonziele so lange wie möglich sind. So, erreichbar sind. Und wenn du noch irgendwie 5 Runden musst du schon sagen, 3 Ziele hast und 2 kannst du eigentlich schon streichen, ist nicht gut. Und insofern für St. Gallen ist vielleicht in der Meisterschaft, ja, wenn man da oben geht, als Saisonziel nimmt, dann haben sie noch beide Ziele möglich. Oder? Und ich glaube, es gibt so Es gibt Kraft und Energie für so Sachen.
Na, eine Frage mich noch, eine letzte vielleicht, die mich noch Wunder nimmt, ist, was haben das Gefühl, gibt es noch Transfers? Gibt es vielleicht sogar noch neue Spieler?
Ich glaube, das hängt auch ein bisschen davon ab, wie sich das an dieser verletzten Front weiterentwickelt. Ich finde, es muss nicht zwingend sein. Es war letzten Winter wichtiger gewesen.
Ich kann mir vorstellen, dass Ziggy gleich mal noch auf einen Spickzettel kommen könnte. Nicht so. Jetzt ist der neue verletzt, jetzt gibt es dort einen neuen Transfer. Dort, wo der Goalie kommt, ist der Ziggy auch noch nichts Thema, aber dann gibt es so Kettenreaktionen. Und irgendwann könnte man dann auf die Idee kommen, da ist jetzt ein Ziggy sein Niveau, da könnten wir jetzt mit ihm verstärken. Immer geht es ein bisschen runter, bis es beim Ziggy ist. Das könnte passieren. Und ich könnte mir auch noch vorstellen, dass man vielleicht noch mal einen von Salzburg auslehnt. Die könnte man dann noch vorstellen. Einen, der jetzt hilft, falls es nötig ist.
Oko ist noch, oder? Heißt das?
Brian Oko, ja.
Ja. Also da kommt mir jetzt nur gerade in den Sinn, weil ich das Gefühl hatte, da wäre einer gewesen, schon letztes Jahr, aber nicht so gefühlt.
Also, gut. Christian, merci vielmals fürs Mitmachen. James, merci vielmals fürs Mitreden. Weiter geht's beim FC St. Gallen. Jetzt diese Woche trainieren sie noch. Nachher haben sie Weihnachtsferien. Die Gewerkschaft war beim Peter Zeidler, hat vorgesprochen. Peter Zeidler hat sie als Gewerkschaft bezeichnet, den Spielrat. Und die haben sich frei ausbedungen für die Weihnachtstage. Kommen sie auch über. Nachher geht's ins Trainingslager auf Spanien. Dort spielt man testmässig gegen Werder Bremen und gegen Paderborn. Und dann gibt's eine Woche vor dem Rückrundenstart gegen den FC Basel noch das Heimspiel gegen den SC Altach im Kribunpark, wo auch Zuschauer zugelassen sind. Also ja, wir werden das alles begleiten. Ihr könnt die Testspiele auch im Livestream sehen auf fcsg.tv und auch auf grünweiss.sg. Mir bleibt euch schöne Weihnachten zu wünschen, guten Rutsch ins neue Jahr und habt ihr noch das letzte Wort? Christian, willst du noch etwas sagen? James, hast du noch etwas auf dem Herzen?
Bleibt gesund.
Genau. Frohe Weihnachten.
Frohe Weihnachten.
Alles klar. Ciao zusammen. Merci vielmals.
Ciao. Ciao.
Ja, das ist eine Sache von den Jungs. Die waren richtig heiß. Das habe ich gespürt.
Das war der Podcast von grünweiss.sg am Espenblock.